Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie haben uns in dieser Sendung ja schon mal von Ihrem Vater in Rom erzählt. Haben Sie schon Weihnachtspläne? Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Werden Sie nach Rom reisen wollen?
Ja, das wird schwierig, weil ich meine, wir warten natürlich alle gespannt auf die neuen Regeln, die am 25. November für Deutschland kommen. Aber das Problem ist ja, was passiert in Italien? Und in Italien ist die Pandemie immer noch sehr, sehr schlimm. Das heißt, wenn ich zurückkomme aus Italien nach den Weihnachtsferien, dann müsste ich mindestens 5 Tage Quarantäne machen, bevor ich einen Test machen kann. Und außerdem, ich habe ein bisschen Angst, meinen Vater zu gefährden, weil er ist 85 und wenn ich dann aus dem Flugzeug steige und zu ihm fahre, ja, ich meine, das ist alles ein bisschen gefährlich.
Und das, glaube ich, geht ganz vielen von uns jetzt so durch den Kopf, wie wir es denn machen an Weihnachten. Gut, jetzt ist noch ein bisschen Zeit hin, aber so richtig glücklich macht einen das nicht. Man muss gucken, dass man davon nicht deprimiert wird.
Genau, ja. Das war eben passiert nach dem ersten Lockdown. Der war ja in Italien sehr, sehr viel härter als hier. Er war dann überhaupt nicht aus dem Haus gegangen. Er hatte seine Schwester monatelang nicht gesehen und die sind also sehr, sehr verbunden. Die sehen sich jeden Sonntag. Aber da eben die Schwester auch die Enkelkinder sieht, sei er sich da auch gefährdet, hat sie monatelang nicht gesehen. Das heißt, ja, man wird dann trauriger. Er ist normalerweise mein Vater ein sehr, sehr glücklicher Mensch und ihn so ein bisschen deprimiert zu sehen, hat mich sehr beeindruckt. Also ich hoffe, dass es diesmal nicht passiert.
Wir werden die Themen dieses Tages in dieser Stunde besprechen. Gleich unser erstes Thema, die Demonstrationen gestern vor dem Reichstagsgebäude und eben das neue Infektionsschutzgesetz, das, was das jetzt alles mit sich bringt. Ja, der Bundestag und der Bundesrat haben gestern das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Schon heute ist es dann in Kraft getreten im Eilverfahren. Und für dieses Gesetz waren im Bundestag 413 Abgeordnete, also wirklich die große Mehrheit. Aber rund um diese Debatte gab es ja sehr viel Aufregung. Zum einen waren da die Demonstrationen derer, die gegen die Corona-Maßnahmen sind, vor dem Reichstagsgebäude, gegen die dann auch Wasserwerfer eingesetzt werden mussten, weil sie die Demonstration nicht auflösen wollten. Und zum anderen sind ungewöhnliche Dinge im Parlamentsgebäude selbst passiert. Da sind nämlich Leute aufgetaucht, die da nicht hingehörten. Und unter anderem hat eine Frau den Wirtschaftsminister Peter Altmaier bedrängt. Hier im Studio Tonia Mastrobuoni von La Repubblica. Das klingt ja so, als sei da wirklich diesmal eine Grenze überschritten worden, die bisher nicht überschritten worden ist, oder?
Ja, das denke ich auch. Vor allem, ich meine, die Realität wird inzwischen so systematisch pervertiert, dass man überhaupt nicht mehr merkt, worüber man redet. Ich meine, man hat monatelang darüber gesprochen, dass diese Gesetze oder diese Entscheidungen zwischen Regierung und Länder immer hin und her getroffen wurden und das Parlament wurde nicht involviert. Und jetzt hat man endlich das Parlament involviert. Das heißt, man hat ein demokratisches Prinzip gesetzt und die Demokratie eben gefestigt. Und jetzt standen da Leute auf dem Platz und haben Ermächtigungsgesetz gerufen. Das fand ich unglaublich, weil das ist ja genau das Gegenteil. Ermächtigungsgesetz, das war das, womit Hindenburg und Hitler praktisch die Demokratie abgeschafft haben und das Parlament völlig annulliert, entwürdigt. Das heißt, es ist genau das Gegenteil passiert. Aber diese Perversion der Realität ist ja inzwischen eine, glaube ich, ständige und wirklich auch gewollte Strategie der Rechten. Das ist ja ganz klar. Ich meine,
Gut, müssen wir drüber reden. Wahrscheinlich ist das tatsächlich eine gewollte Strategie. Lassen Sie uns nochmal auf das blicken, was im Reichstagsgebäude passiert ist. Also, dass da Menschen, Leute reingekommen sind, Medienaktivisten, die da nicht hingehört haben. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio, Frau Lindner, diese Leute sind durch Büros von AfD-Abgeordneten angemeldet worden. So habe ich das gelesen. Stimmt das?
Ja, also in einem Fall kann man das wirklich bestätigen, da kann man das nachvollziehen. Da geht es um Udo Hemmelgarn, den AfD-Abgeordneten. Der hat den rechten Blogger Thorsten Schulte, verschwörungsideologischer Publizist, auch als Silberjunge bekannt, der hat ihn angemeldet über sein Büro. Und es gab wohl, so hat sich Udo Hemmelgarn gegenüber der ARD, dem ARD-Hauptstadtstudio geäußert, die Verabredung zwischen ihm und Herrn Schulte, dass er keine Fotoaufnahmen macht und daran habe er sich offenbar nicht gehalten, der Herr Schulte. Dann gibt es noch die zweite Frage, was mit der Frau Sommer eigentlich ist. Rebecca Sommer, auch eine rechte Bloggerin, die sich diese Szene mit Herrn Altmaier geliefert hat. Diese ja konfrontative Szene, wo es dann im Anschluss, als Herr Altmaier schon im Lift war, ja auch eine handfeste Beleidigung gab. Da geht es im Moment noch so ein bisschen hin und her. Da will die AfD noch nicht so richtig damit rausrücken, wer eigentlich Frau Sommer angemeldet hat. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Büstron, der hat das gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio nicht bestritten gestern, hat aber auch gesagt, er müsse das noch überprüfen. Auch die Rolle von Hans-Jörg Müller, dem AfD-Abgeordneten, die steht da noch in Frage. Und ich habe gerade mit der Pressestelle der AfD-Bundestagsfraktion nochmal gesprochen und da sagt man, ja, man wäre da irgendwie noch im Prüfungsprozess. Es ist aber, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit, bis sich das aufklärt, über welche Liste Frau Sommer dort aktiv war. Und wenn ich noch kurz was sagen darf zu diesen Namen, Hemmelgarn, Büstron, auch Hans-Jörg Müller, die ich eben genannt habe, das ist schon ganz interessant, weil das nämlich AfD-Bundestagsabgeordnete sind, die schon recht aktiv sind in der Kooperation mit den sogenannten freien Medien, also das heißt rechte Blogger, YouTuber und unter anderem auch diese Medienkonferenzen, wo es ja schon zwei gab, der AfD-Fraktion im Bundestag, auch aktiv dort mitgewirkt haben. Und ich hatte das Gefühl, aha, jetzt sieht man offenbar erste Früchte dieser Kooperation. Und ich denke, das ist ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten.
Haben denn AfD-Bundestagsabgeordnete dazu jetzt Stellung genommen?
Also das fand ich tatsächlich wirklich interessant, wie mager das dann doch, mager und zäh das im Vergleich immer dann wird auf den sozialen und wie still es auch wird auf den sozialen Kanälen, Twitter und die anderen, wenn es um unangenehme Dinge geht. Es gibt bislang ein mageres Statement vom parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann von gestern Abend, der sagt, der Fraktion liegen keine Erkenntnisse vor, dass AfD-Abgeordnete unbefugte Personen in den Bundestag eingeschleust haben, lässt sich aber quasi noch eine kleine Hintertür und sagt, sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet waren und die gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir den Vorwürfen nachgehen. Damit ist die AfD beschäftigt. Die Ergebnisse sind noch ein bisschen mager. Und ich konnte heute Morgen mit Parteichef Jörg Meuthen sprechen. Wir waren eigentlich zu einem anderen Thema zum Interview verabredet, aber ich habe die Chance natürlich gleich genutzt. Und der schiebt es alles von sich, der sagt, ja, er weiß gar nicht so genau, was da eigentlich los wäre, hat sich auch nicht damit befasst und hat, und das finde ich eigentlich ziemlich skandalös, nochmal darauf hingewiesen, dass es heute Morgen eine Bundesvorstandssitzung der AfD gab, telefonisch, wo auch das kein Thema war. Das heißt, aus dem gesamten Bundesvorstand der Partei hat sich keiner bemüßigt gefühlt, wenigstens mal drüber zu reden, was da eigentlich los war. Das heißt, man sieht wieder kein Anzeichen von Verantwortungsübernahme und man sieht auch, und ich finde, das ist es halt auch, dieser Vorfall hat gestern für tiefe Irritationen bei Abgeordneten, auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von anderen Fraktionen gesorgt. Auch kein Zeichen dafür zu sagen, Leute, es tut uns leid, wir entschuldigen uns für die Irritation, die es gab. Davon ist bislang keine Spur. 13 Uhr, Tag der Ältestenrat im Bundestag in wenigen Minuten. Und ich denke, es ist wichtig, da auch wirklich mal Licht ins Dunkel zu bringen.
Danke, Nadine Lindner, für diese Informationen. Und danke auch Antonia Mastroboni, die hier an meiner Seite ist. Und wir sprechen gleich noch mal weiter über diese Corona-Protestbewegung, fragen, wie militant diese Bewegung eigentlich ist. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und an meiner Seite aus Italien, aber in Berlin lebend Tonia Mastrobuoni von La Repubblica. Der gestrige Tag war wirklich sehr bedeutsam, sehr bemerkenswert. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Im Parlamentsgebäude also haben die Abgeordneten debattiert über die neuen Grundlagen, die juristischen Grundlagen für die Corona-Schutzmaßnahmen. Und draußen haben Tausende demonstriert, ohne Maske, dicht gedrängt. Und es sind auch Wasserwerfer zum Einsatz gekommen, weil die Demonstranten die Demo nicht aufgelöst haben, als sie dazu aufgefordert wurden. Und wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit dem Soziologen Armin See gesprochen, der sagt, das sei ein Protest, in dem es nicht um die Corona-Maßnahmen geht, sondern um eine radikale Kritik am System. Und er sagt, das geht ja jetzt auch schon relativ lange, länger als er sich so gedacht hat.
Da entsteht womöglich eine Bewegung. Man soll mit historischen Vergleichen vorsichtig sein, aber auch so etwas wie Linksterrorismus in den 70er Jahren brauchte eine Vorfeldbewegung, die übrigens auch Begriffe aus der Nazizeit verwendet hat. Auch damals sagte man schon, es sei ein faschistischer Staat, die Bundesrepublik. Deshalb müsse man einen grundlegenden Protest machen. Also grundlegender Protest heißt tatsächlich Widerstand zu üben. Solche ähnlichen Semantiken tauchen jetzt auch auf. Insofern muss man da genauer hingucken. Das war nicht einfach eine legitime Demonstration wegen eines Sachthemas.
Denken Sie, dass er recht hat?
Absolut. Ich denke auch, da ist ein absoluter Missbrauch dieser Symbole des Widerstands. Also und von zwei Widerstandsbewegungen in der deutschen Geschichte. Zum einen wird zum Beispiel bei den Rechten wird Sophie Scholl sehr oft benutzt. Wird von Widerstand gesprochen in den Demos. Wir haben sogar den Judenstern gesehen, ne, bei diesen Anti-Corona-Demos. Ich glaube, das hat angefangen mit der Flüchtlingskrise, ne, 2015, als die Leute auf die Straße gegangen sind, schon bei Pegida und so, und haben wir sind das Volk geschrien. Da wurde die zweite Widerstandsbewegung Deutschlands missbraucht. Das war die gegen die DDR. Also zwei Widerstandsbewegungen, die sehr, sehr wichtig waren für die deutsche Geschichte, also gegen die Nazizeit und gegen die DDR, die werden willentlich gekapert, genau, und missbraucht. Und das ist gefährlich und das stimmt, das bereitet vor auf etwas, weil die Rhetorik ist ja hier, man ist in einem Unrechtsstaat. Das erwecken ja diese Metaphern, diese Symbole und auch diese Bilder. Und man muss dagegen kämpfen. Und ich meine, man kämpft eine Zeit lang, indem man auf die Straße geht. Und dann, was macht man dann? Und dazu muss man hinzunehmen, was wir aus dem Bericht gelernt haben des Innenministeriums über Rechtsradikalismus in den Sicherheitsbehörden. Das war ja auch beunruhigend. Wir wissen, es gibt schon Antistrukturen in den Sicherheitsbehörden, in der Polizei, in dem Sicherheitsdienst, im Militär, in der Bundeswehr. Und wenn man diese zwei Sachen zusammennimmt, dann wird das schon ein bisschen beunruhigend, also insgesamt.
Aber denken Sie, ist es wirklich niemand dabei, dem es wirklich doch um die Corona-Maßnahmen geht, der sagt, ich will keine Maske tragen, dass das so klar ist, dass das jetzt alle die sind, die das System umstürzen wollen?
Das will ich nicht sagen, aber wie soll ich sagen, ich bin ganz fest auf der Seite der Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist ganz klar, es gibt ein Coronavirus. Dieser Coronavirus muss bekämpft werden. Und dazu müssen wir übrigens alle beitragen, weil wenn nur ein Teil der Bevölkerung sich irgendwann impfen lässt, hilft das auch nicht so sehr, um die Pandemie zu bekämpfen.
Also wenn wir mal davon ausgehen, dass es tatsächlich stimmt, dass es also hier ein Protest ist, der sich gegen das System richtet und der Corona sozusagen nur zum Anlass nimmt, dann wäre ja die zweite Frage, wie viel Rückhalt hat dieser Protest in der Bevölkerung?
Also wie gesagt, gestern haben wir schon mal was ganz Wichtiges gemacht, das Parlament und hat das besprochen. Das heißt, ein demokratischer Prozess wurde vollendet. Nach Monaten, nachdem wir immer wieder Merkel mit den Ministerpräsidenten gesehen haben, haben wir gestern das Parlament gesehen. Und dass das Parlament gestern belagert wurde, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich habe mit dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt gesprochen von der CDU gestern und er hat mir gesagt, das ist das erste Mal, dass das Parlament belagert wird, während es ein Gesetz verabschiedet. Vielleicht ist das Gesetz zu kurz besprochen worden, aber es ist ja, es haben ja auch Parlamentarier dagegen gewählt, Abgeordnete haben dagegen gewählt.
Das heißt, Über 200 waren dagegen.
Ja. Es gab einen ganz transparenten Prozess und wenn die Mehrheit eben entscheidet, dann ist es auch Demokratie. Und wenn die Minderheit entscheiden würde, dann wäre das keine Demokratie mehr. Das würde ich auch mal vielleicht den Leuten auf der Straße sagen. Und vor allen Dingen, das Problem ist natürlich zu verstehen, wie viele Leute dagegen sind, ne, momentan. Also in den Umfragen sieht es ja weniger schlimm aus als in den Straßen momentan.
Na, in den Umfragen sieht es so aus, als sei die große Mehrheit einverstanden mit dem, was die Regierung entscheidet. Also was Armin Nasehi meint, er sagt, der Soziologe, die Gesellschaft steht unter Stress. Die Freiheiten werden eingeschränkt, das ist schwierig. Die Gewissheiten, die wir so hatten, die wir glaubten zu haben, wanken und wir wissen nicht genau, was kommt. Er sagt das so.
Wir sind eigentlich gewöhnt, dass Experten uns sagen, was zu tun ist und dann tut man das. Man kritisiert das vielleicht ein bisschen. Zurzeit muss man tatsächlich auf Sicht fahren, dieses Infektionsschutzgesetz, die Novelle institutionalisiert sogar das auf Sicht fahren, schnell reagieren zu können auf bestimmte Dinge. Das produziert unglaublich viel Verunsicherung.
Und diese Verunsicherung wird jetzt wohl ausgenutzt, eben von Menschen, die tatsächlich den Systemwechsel im Sinn haben?
Also erstens, wir sprechen gerade von einem Notstand. Also wir sprechen gerade von einem Ausnahmezustand für Deutschland in einer Pandemie. Und der übrigens nicht für Deutschland gilt, sondern weltweit. Auch in Italien ist die Situation sehr, sehr schlimm im Moment. Das heißt, wir sind ganz, ganz weit entfernt vom Ermächtigungsgesetz. Nicht nur deswegen, weil es hier keine Aufhebung der Demokratie gibt oder keine Annullierung des Parlaments und der Institution. Wir sind eben in einer Einschränkung der Grundrechte, das stimmt, aber die wurden vom Parlament abgestimmt, vom Bundestag und in einer ganz besonders schlimmen Situation wie der Pandemie. Mhm. Und es gab eine monatelange Diskussion über diese Dinge und ich denke einfach, also es hat nichts damit zu tun, dass hier die Demokratie aufgehoben wurde, sondern die Demokratie wurde gestern gestärkt.
Ja, das hat Nasseh schon auch so gesehen. Also er sagt eben nur, die Verunsicherung, die wir jetzt erleben, die könnte eben dazu führen, dass Menschen Aufwind bekommen oder dass Menschen diese Situation für sich nutzen, die zum Beispiel, wie er eben glaubt, einen Systemwechsel im Sinn haben und die dann in diesem Fall rechtspopulistischen Strömungen angehören.
Erstens haben wir in Deutschland einen soften Lockdown. Es ist einer der softesten Lockdowns in der Welt. Ja, also in der Welt, die davon befallen worden ist. Also zum Beispiel verglichen mit Italien oder auch Spanien, Frankreich, da ist es viel härter. Da konnten auch in der ersten Welle, da konnten die Leute überhaupt nicht aus dem Haus gehen. Das ist ja hier niemals passiert und ich denke auch aufgrund dieser Diskussion, es wird auch niemals passieren. Und es hat ja auch gut geklappt. Ich meine, Deutschland ist relativ gut durch die erste Corona-Welle hindurchgegangen. Aber wie gesagt, also darüber zu diskutieren, dass hier die Demokratie aufgehoben wird, das ist meiner Ansicht nach eine totale Perversion. Diese Grundsätze, die werden nur limitiert eingeschränkt, die werden eingeschränkt, weil es eine Pandemie gibt. Die Diskussion muss sein, das Parlament muss involviert werden, aber es bestimmt die Mehrheit. Die Abgeordneten sind gewählte Abgeordnete von der Mehrheit der Deutschen und die Mehrheit der Abgeordneten haben gestern entschieden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Tonia Mastroboni ist hier zu Gast. Sie kommt aus Italien, schreibt für La Repubblica in Berlin. Es gab zu Anfang dieser Pandemie, Frau Mastroboni, ja deutliche Misstöne zwischen Deutschland und Italien. Aber ich habe das Gefühl, die sind weitestgehend ausgeräumt. Und jetzt sind die Italiener eigentlich doch so, dass sie mit einiger Bewunderung sogar nach Deutschland gucken. Sie haben auch im Vorgespräch uns das erzählt. Es gibt so eine Art Merkel-Hype. Wie zeigt sich der denn?
Naja, der zeigt sich darin, dass alle Videoausschnitte aus ihren Pressekonferenzen, zum Beispiel, wenn sie irgendwelche wissenschaftlichen Sachen erklärt, die gehen dann viral in Italien. Die werden dann werden Untertitel. Oder zum Beispiel, was ganz großen Erfolg gehabt hat, das war diese Kampagne von den letzten Tagen, wo dieser alte Mann von 2020 erzählt, rückblickend, ne, und sagt, wir lagen alle auf der Couch und das war unser Kampf, so, ne. Das hat einen riesen Erfolg gehabt. Man guckt gerade auf Deutschland als ein Modell. Man guckt auf die wissenschaftliche Kanzlerin, also die immer alles sehr schön und ausführlich erklärt, weil wir haben einen Premierminister, der sehr bürokratisch spricht. Er ist ein Rechtsanwalt, er spricht bürokratisch. Das ist manchmal auch sogar ein bisschen, naja, so, also die Leute mögen das nicht oder sagen, es ist einfach zu
spröde.
Ja, spröde, manchmal sogar lächerlich, weil das klingt dann so ein bisschen.
Aber er hat rigide. Ja seine Sache auch ganz gut gemacht.
Hat er gemacht, ja, aber jetzt auch in diesem Konflikt mit den Regionen wird es immer brenzlicher und das haben wir ja auch in Deutschland natürlich, wir haben ja gesehen, wie die letzte Konferenz gegangen ist mit den Ministerpräsidenten, aber worauf man jetzt genau guckt und das ist interessant, ist diese Impfpläne. Man weiß ja sogar, dass wo die Impfzentren in Berlin sein werden. Das hat auch schon mal sehr, sehr stark beeindruckt, die Italiener, dass man schon alles so genau geregelt hat. Man weiß noch nicht genau die Kriterien, aber man nähert sich die Kriterien um. Und man weiß auch, dass die Diskussion schon länger im Gange ist, wo man diese Impfzentren genau hintut. Und dann gab es die große Diskussion, warum sterben in Deutschland so wenige an Coronavirus verglichen mit anderen Ländern. Mhm. Das war eine ganz, ganz lange Diskussion. Man hat sich dann auch gefragt, was ist schiefgelaufen am italienischen Gesundheitssystem? Weil wir haben ja eins der besten Gesundheitssysteme der Welt, das sagen die immer, ne, zusammen mit den Franzosen.
Die Weltgesundheitsorganisation sagt das zu Italien?
Zu Italien seit Jahren. Aber wir haben dann entdeckt, es ist überhaupt nicht wahr. Wir haben eben kein kapillares System, das in Deutschland so gut funktioniert, wo eben das Coronavirus abgefangen wird schon. Also man versucht ja, die Leute so spät wie möglich zum Arzt zu bringen, so spät wie möglich ins Krankenhaus. Ne? Die Hausärzte helfen da sehr. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in Italien passiert ist, wo eben die Leute sind oder immer noch ins Krankenhaus laufen.
Ja, also ich meine, das Gesundheitssystem in Italien muss wahrscheinlich wirklich auf den Prüfstand gestellt werden, denn es hat sich gezeigt, dass es in vielen Regionen eben nicht gut funktioniert und wird sich da jetzt auch an Deutschland orientiert?
Absolut. Man zitiert immer die Intensivbettenstation, man zitiert also die Anzahl, die viel mehr sind in Deutschland, man eben die Strategie, das zu kapillarisieren, das eben auf die Hausärzte vor allen Dingen zu zählen, dass man das da abfängt. Das hat sehr große Bewunderung ausgelöst in Italien und man guckt eben auf Deutschland als Modell und dann natürlich, also natürlich eine Sache, die da sehr groß beeinflusst hat, auf die Diskussion beeinflusst hat, war natürlich der Recovery Fund und dieser ganze deutsche sehr große Einsatz für Hilfen, ne? Europaweit und vor allem für Länder, die am meisten betroffen waren, wie Italien und Spanien.
Jetzt werden wir natürlich sehen, wie es ist mit diesem Geld, was jetzt verabschiedet soll, weil gerade wissen wir, dass Ungarn und Polen sich gegen den Haushalt stellen wollen. Darüber sprechen wir in dieser Stunde auch noch. In Brüssel gibt es großen Streit innerhalb der EU, denn Ungarn und Polen haben ihr Veto eingelegt gegen das große 1,8 Billionen Euro Paket, in dem enthalten ist der Haushalt für die nächsten 7 Jahre und auch das Milliardenpaket in Sachen Corona-Hilfen. Ungarn und Polen sagen, sie haben eigentlich keine Bedenken natürlich gegen dieses große Konjunkturpaket, aber sie wollen nicht, dass die Auszahlung dieser Gelder und auch aller künftigen EU-Fördermittel daran geknüpft wird, dass diese Mitgliedstaaten demokratische Grundwerte einhalten. Heute werden sich die Staats- und Regierungschefs bei einer Videoschalte treffen. Und es war ja das EU-Parlament, das besonders eben gesagt hat, wir müssen diesen Rechtsstaatsmechanismus hochhalten. Daniel Caspari, EU-Parlamentarier von der CDU, der sagt das Folgende dazu.
Ich bin zuversichtlich, wir sollten jetzt nicht weiter eskalieren vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs heute, sondern wir sollten für unsere Position werben und dann schauen wir mal, ob dann wirklich Angesicht zu Angesicht die beiden Staats- und Regierungschefs aus Polen und Ungarn es dann wirklich zum Äußersten kommen lassen. Ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass wir heute eine Lösung finden.
Was meinen Sie, Frau Mastroboni? Wird eine Lösung gefunden werden?
Es ist schwierig, weil diese Position der Visegrad-Staaten war ja bekannt. Im Juli gab es da schon eine Auseinandersetzung mit den sogenannten frugalen Staaten. Also frugalen meine ich, die sich
die
selbst
sparsamen
so, ja, die
sparsam,
genau.
Staaten.
Das heißt, mit den Niederlanden, mit Österreich, mit Schweden und Dänemark und danach ist ja auch Finnland gekommen. Das sind 5 Staaten, die sagen, wir müssen so stark wie möglich die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. So, und auf der anderen Seite sind die Visegrad-Staaten. Dann kam ein Kompromissvorschlag in Deutschland. Aus Deutschland im September, Oktober und der ist dann noch, der ging dann noch ein bisschen auf die Visegrad-Staaten zu. Der hat das Mehrheitsprinzip gekippt, ich will jetzt nicht in Details gehen, aber auf jeden Fall, der kam auf diese Staaten zu und danach haben, und in dem Moment haben die Frugalen gesagt, nein, das ist überhaupt nicht okay. Und danach hat das Parlament das nochmal korrigiert, das hat es wieder härter gemacht. Und jetzt, das Problem ist, jedes Mal, wenn wir das jetzt aufweichen wieder, dann könnten die aufmüpfigen Frugalen wieder sagen, nein, wir wollen das, wir akzeptieren das nicht. Das heißt, man ist zwischen 2 Fronten, muss einen Kompromiss finden. Und die Frage ist eben, Deutschland hat diese Aufgabe, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Eine schwierige Aufgabe, die Deutschen haben die EU-Ratspräsidentschaft inne und Heiko Maas, der Außenminister, hat schon gesagt, er äußert sich jetzt zu dieser Sache nicht, bevor nicht jetzt diese Schalte stattgefunden hat. Ich meine, interessant daran ist ja, dass Ungarn und Polen von diesem 7-Jahres-Haushalt durchaus profitieren werden. Insofern blockieren sie ja sozusagen ihre eigenen Gelder.
Ja, genau, deswegen ist Italien relativ, macht sich nicht so große Sorgen, weil man sagt immer, wenn es wirklich darauf ankommt, dann werden diese Staaten auch nachgeben, weil die brauchen diese europäischen Gelder mehr, als zum Beispiel die Frugalen sie brauchen. Ne? Aber das Problem ist erstens grundsätzlich, also was wollen wir? Wollen wir, dass diese Grundrechte, die Grundwerte, die auch für die europäische Identität stehen.
Es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um Meinungsfreiheit, es geht teilweise auch darum, dass keine Korruption stattfindet. Ja,
genau.
Dafür steht die EU.
Ja, genau. Und ich meine, wir reden in Deutschland gerade darüber, wo die Demokratie genau und die Gewaltenteilung ist ja zum Beispiel ein grundsätzliches Prinzip und die Gewaltenteilung der Demokratie wird von Polen ständig mit den Attacken an die Justiz in Frage gestellt. Und von Ungarn ganz zu sprechen, ist ja inzwischen eine Autokratie. Das heißt, für uns ist es auch grundsätzlich eine Frage, wollen wir an diese Grundwerte, die auch die europäische Identität ausmachen, ne? Angela Merkel sagt ja sehr immer wieder, unsere europäische Identität. Und das bedeutet ja immer das, Grundsatz, also Grundwerte, Prinzipien, Menschenrechte und so weiter. Und das steht, glaube ich, sehr stark auf dem Spiel hier.
Wir hören nochmal Martin Schulz, den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, heute Mitglied des Bundestags. Er hat gesagt,
da gibt es 2 Regierungen, die jetzt seit Jahren die Europäische Union so betrachten. Flüchtlinge, nein, danke, Geld, ja, bitte. Rechtsstaatsprinzip, nein, danke, Geld, ja, bitte. Das ist keine Politik, die auf Dauer die Einigkeit der Europäischen Union ermöglicht. Und deshalb glaube ich, dass man hart bleiben muss.
Tja, hart bleiben. Aber wenn man am Ende hart bliebe und Ungarn und Polen dann sozusagen im gemeinsamen Konzert verloren ginge, das wäre natürlich ein herber Verlust.
Das ist momentan, glaube ich, auch die Diskussion, zumindest was den Recovery belangt, also dass man da irgendwelche eine Art findet, das zu umgehen, diese Blockade. Übrigens, so viel ich verstehe, sind auch andere Staaten aus Europa jetzt kommen, also wollen sich den Ungarn und den Polen zugesellen.
Tschechien meinen Sie jetzt zum Beispiel?
Ja, genau. Und das ist natürlich, dann wird der Konflikt noch größer und dann wird es immer mehr ein Grundsatzprinzip. Aber wie gesagt, ich glaube, das Geld, ich weiß nicht, ob Ungarn und Polen sogar gesagt haben, sie brauchen das Geld. Ich glaube, das ist eine Lüge, weil diese Länder sind sehr stark auf diese Gelder angewiesen. Und wie gesagt, also ohne sie weiterzumachen, das wäre natürlich ein herber Schlag für die EU-Integration und für den Fortstand der EU, aber stimmt auch, dass diese Länder immer wieder bremsen. Und ich denke auch, was auf jeden Fall eine Priorität sein sollte für die nächsten anderthalb Jahre, ist eben die Verträge dahin zu verändern, dass man dieses Mehrheitsprinzip für einige Entscheidungen einfach, weil wenn es kein einheitliches Prinzip gibt, also man muss ja immer diese Sachen einheitlich wählen, wenn dieses Prinzip gekippt würde, also wie Merkel auch irgendwo wünscht, ne, und auch andere, natürlich Giuseppe Conte auch, dann könnte man in Zukunft Mehrheitsentscheidungen, also Entscheidungen mit einer Mehrheit der Länder treffen, und es wäre doch viel besser, als wenn irgendein Land sich immer dazwischen da querstellt und sagt, dass alles blockiert. Dieses Vetorecht muss einfach weg.
Sagt Tonia Mastrobuoni, Korrespondentin der italienischen Zeitung La Repubblica in Berlin. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Tonia Mastrobuoni, mein Gast in dieser Mittagsstunde. Wir besprechen die Themen des Tages und wollen jetzt noch mal über die Lage sprechen, in der die Bundesfamilienministerin sich befindet, Franziska Giffey. Die hat ja womöglich in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben, und die Universität, die FU Berlin, hat gestern mitgeteilt, dass sie eine neue Prüfung noch mal dieser Dissertation bis Ende Februar abgeschlossen haben will. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute den Rücktritt von Franziska Giffey gefordert, wenn der Doktortitel aberkannt wird. Aber Frau Giffey ist der Sache ja sozusagen schon zuvor gekommen, denn sie hat ja gesagt, ich gebe diesen Titel zurück, und zwar mit der folgenden Erklärung. Wir haben das Zitat einsprechen lassen.
Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden, erkläre ich, den verliehenen Titel Doktor Rerum Politicarum ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen.
Aber es scheint so zu sein, Frau Mastrobuoni, dass man so einen Doktortitel nicht einfach abgeben kann. Und wie war aus Ihrer Sicht dieser Akt zu bewerten? Ist das eher selbstherrlich? Na ja, gut, dann gebe ich diesen Titel eben ab und mache einfach weiter. Oder ist das eher bescheiden gewesen, zu sagen, ich brauche den wirklich nicht, ich will mich aber weiter in der Politik engagieren?
Das Problem ist ja, dieser Titel wurde sozusagen, also der ist ja gefälscht. Also es ist ja ein gefälschter Titel, also Frau...
Naja, das müssen wir erstmal gucken, oder?
Also ja, muss eventuell geprüft werden. Genau, ja. Muss geprüft werden. Und dann, wenn das Ergebnis da ist, wenn wir wissen, ob es gefälscht ist oder nicht, dann wird es schon ein politisches Problem meiner Ansicht nach. Und ich finde es auch immer sehr, sehr interessant, wie das behandelt wird in Deutschland. Ja, das wird ja behandelt wirklich wie ein ganz schlimmer Betrug. Es haben ja schon viele Minister sind da zurückgetreten.
Frau Schawan zum Beispiel, ja. Herr von... Und zu Gutenberg.
Zu Gutenberg, genau. Mhm. Und das ist immer eine sehr interessante Diskussion. Das wird auch sehr, das hat auch sehr, sehr starken Echo immer in Italien. Das wird auch da besprochen. Der Minister zurückgetreten, weil er seinen Doktortitel gefälscht hat. Das ist immer, das, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Bewunderung für Deutschland und aber auch, man guckt immer so ein bisschen in Deutschland, in Italien mit großem Zynismus auf die Politik. Das ist das Land von Machiavelli, und ich war parlamentarische Journalistin, und mir hat man jahrelang erzählt, wenn ich irgendwas nicht empörend finde, dann hat man, war die Antwort immer sofort, du verstehst keine Politik. So, das war so ungefähr, wenn man nicht zynisch ist, dann versteht man keine Politik.
Und das heißt, man muss sich empören.
Man muss, also für die Italiener soll man sich nie empören. Mhm. Man soll alles erwarten, man soll alles voraussehen wie Machiavelli. Man soll taktisch handeln, man soll nicht strategisch handeln. Und das hat das politische Diskurs in Italien so degradiert. Die politische Diskussion ist so degradiert in Italien, vor allen Dingen in den Berlusconi-Jahren, deswegen. Weil man hat zynisch auf die Politik geguckt, niemals eben Prinzipien geritten, niemals. Es war, wenn niemand gesagt hat, prinzipiell ist das falsch, dann hat man ihn belächelt. Und dadurch ist Italien so ein schwieriges Land geworden politisch und so ein degradiertes Land, finde ich.
Und deswegen finden Sie es gut, wie es in Deutschland gehandhabt wird?
Ja, ich finde es gut, wenn darüber eine Diskussion ist und wenn eine Ministerin fragt, dass eine andere Ministerin dann zurücktritt oder eine andere Politikerin. Das finde ich absolut gesund, dass man an diese Prinzipien hält. Weil ich will noch ein Beispiel zitieren. Letztes Jahr das Beispiel Thüringen, da hat man eine rote Linie gesehen. Die CDU wird niemals mit den Wählern von AfD gewählt werden, ne? Auch wenn es ein liberaler Kandidat ist. So. Und diese roten Linien, die sind sehr wichtig, weil stellen Sie sich vor, wir hätten heute in dieser Situation jemanden, also Merkel müsste mit einem Ministerpräsidenten zu tun haben, der auch von der AfD gewählt wurde. Ja, also es ist ganz wichtig, dass man diese rote Linien in der Politik behält, dass man Prinzipien hat, das finde ich schon.
Und Sie meinen, wenn jemand abgeschrieben hat in seiner Doktorarbeit, dann eben kann er nicht weiter politisch arbeiten? Ich meine, das andere Argument könnte ja sein, eben der Doktortitel ist sozusagen nur eine kleine Facette einer Persönlichkeit. Und ansonsten macht vielleicht auch diese Familienministerin ja eine Arbeit tatsächlich fürs Volk und für die Kitas und für die Schulen. Und als Familienministerin hat sie sich hier und da ja Meriten erworben.
Das stimmt. Ich finde die Ministerin auch toll. Aber wenn man nun mal, Doktortitel ist etwas ganz Wichtiges in Deutschland, habe ich den Eindruck, ne? Das wird ja immer dann auch gefragt, was sind Sie? Sind Sie Doktor? Sind Sie Magister? Und so weiter. Das ist was ganz Wichtiges. Und Das bedeutet auch, dass wenn man das dann fälscht, dass man dann auch was Wichtiges eben über was Wichtiges lügt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Politik kann das nicht indifferent sein. Das kann ja nicht einfach so.
Verstehe.
Ja, also dann sie ist eine tolle Ministerin. Also ich finde persönlich, Giffey ist eine tolle Ministerin. Und ich meine, ich bin sicher, sie hätte ganz viele Wähler hinter sich, wenn sie kandidieren würden jetzt in Berlin. Aber
genau,
wie gesagt,
was sie ja tun will. Also ja, sie will zur neuen Vorsitzenden und damit zur Nachfolgerin des regierenden Bürgermeisters Michael Müller in der Berliner SPD werden. Ja.
Naja, man kann ja eventuell sagen, in Zukunft vielleicht, dass der Doktortitel ein bisschen weniger wichtig sein sollte. Ne? Dann würden sich wahrscheinlich weniger Leute vielleicht gezwungen fühlen, da zu fälschen. Ich weiß es nicht, was die Lösung ist. Also in Italien ist es auch so.
Ja, aber ich habe jetzt schon sehr klar gehört, dass die Lösung ist aus Ihrer Sicht, also falls sich rausstellt und die Universität das jetzt auch nochmal bestätigt, dass plagiiert wurde, dann muss sie ihren Ministerinnentitel abgeben.
Denke ich schon.
Ja. Frau Mastroboni, was machen Sie heute Nachmittag?
Ich muss arbeiten. Ich habe noch ein Interview zu schreiben, weil morgen ist ja der 75. Jahrestag der Nürnberger Prozesse. Die fing ja morgen vor 75 Jahren an.
Und das ist Ihr Thema heute Nachmittag?
Genau.
Ja. Hier bei uns ist gleich Thema nach den Nachrichten, dass die Solo-Selbstständigen relativ sauer sind in Deutschland, weil die Anträge für die Novemberhilfe immer noch fehlen. Kann man sich vorstellen, ne, dass die da sauer sind?
Ja, klar, das, natürlich. Das Obwohl das ja
warten.
Auch, genau, ja. Also die Prinzipien, die hier festgelegt wurden, die sind ja ein Traum für Italien.
Im Vergleich.
Ja, glaube ich schon. Die wurden auch, glaube ich, sehr intelligent, wie soll ich sagen, aufgestellt. Also dass man zum Beispiel sagt, die dürfen nicht zu großzügig sein und so. Ne?
Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem deutsch-italienischen Blick in dieser Stunde hier zu Gast waren. Dankeschön.
Danke.